Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wir sind wieder da.
Und zwar befinden wir uns im Paralleluniversum. Und in diesem Paralleluniversum hat es die Beatles nicht...
Gerissen?
Gerissen. 1970. Sondern sie waren weise und haben gesagt, ja, wir haben unsere Schwierigkeiten, wir haben auch unsere Frauen, aber... Wir vier zusammen sind doch noch immer die Driving Force der
Popmusik. Wir haben noch den Saft, ja, in den Adern und wir hauen hier richtig große Alben raus und das haben sie auch getan mit ein, zwei kleinen Ausnahmen. Aber was uns da begegnet ist in diesem Jahrzehnt, hat auch uns als alte Beatles-Nerds mehr oder weniger echt überrascht.
Ja, und das Schöne ist, wir haben Alben zusammengestellt. Das haben wir jetzt schon. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben schon 9. Das ist das letzte Album.
Das zehnte Album, ja.
Das zehnte Album. Wir haben nämlich versprochen, die 10 besten Alben der Beatles von 1970 bis 1980. Es gab ein Jahr, wo es nur eine Single gab. Das passiert.
Mal auf Gitarre, genau. Das reicht.
Richtig. Das war so eine riesengroße Single und so eine unerwartete Single, dass wir gesagt haben, da gibt's kein Album. So, das Kriterium war immer ganz einfach. Wir gucken uns an, was gab's zu der Zeit in den Jahren von den Jungs denn als Soloplatten. Und aus diesen Soloplatten haben wir quasi die Songs raus extrahiert. Ich finde, ich bin heute so eloquent, oder?
Das bist du eigentlich immer.
Ja, ich sag's dir. Raus extrahiert, die es wert gewesen wären, ja, dass sie auf ein Beatles-Album
drauf. Ja, und die auch die Qualität mitbringen, genau, auf einem Beatles-Album zu lernen. Denn wir wissen ja, dass McCartney und Lennon da sehr anspruchsvoll waren und viele Titel einfach schlichtweg gestrichen haben. Und dem haben wir uns einfach angepasst.
Wir sind quasi das Kriterium. Wir sind quasi der Rat, der Beatles-Rat, der sagt, nee. Das hätte nicht gereicht.
Nee,
das hätte nicht gereicht. So, wir sind im Jahr 1980. Es ist natürlich ein tragisches Jahr.
Ja, natürlich.
8. Dezember, John Lennon umgebracht.
Erschossen.
Das Ende der Beatles. Also selbst das Ende der Beatles in unserem Paralleluniversum. Ja. Aber wir haben 1980 noch einen sehr starken John Lennon, der nämlich auf den Markt wieder zurückkam mit Double Fantasy, einem Album, das er zusammen mit seiner Frau Yoko Ono aufgenommen hat. Mhm. Aber wir haben das letzte Mal schon sehr viel über John Lennon geredet. Lass uns doch zuerst mal über meinen Lieblingskünstler.
Da war ja noch jemand.
Vielleicht sollten wir das kurz erwähnen, aber wir haben schon ein paar Mal erwähnt. Leitsatz ist, a McCartney a day keeps the doctor away.
Ja, da musst du aber nach den ein, zwei guten Titeln relativ lange suchen. Bei John Lennon ist es relativ einfach. Die Spannungsverhältnisse, mir wird es auch ein bisschen fehlen, aber es ist so, jedes Mal, wenn ich jetzt in die Playlist reinhöre, muss ich immer an uns beiden denken, wie wir uns da betteln in Sachen John Lennon und Paul McCartney am Ende. Die Weltbevölkerung darf im Nachhinein schon sich glücklich schätzen, diese beiden gehabt zu haben oder immer noch zu haben.
Richtig. Und es gibt zwischendurch auch immer die Möglichkeit, wenn es der eine oder der andere von uns beiden übertreibt, dass wir einfach
Buzzer.
Genau, den Buzzer machen und sagen, okay, das reicht jetzt. Wir fangen mal an, würde ich sagen, diesmal mit Herrn McCartney. Ja. 1980, ein sehr interessantes McCartney-Jahr. 1980 ist auch aktuell ein relativ interessantes McCartney-Jahr, weil wir haben ja in diesem Jahr McCartney 3 bekommen, also das dritte Album in einer Trilogie, die angefangen hat 1970. Da hat er das erste McCartney-Album rausgebracht. Das war der Grund oder beziehungsweise für ihn den Anlass, die Trennung der Beatles zu verkünden. Das war ein Album, was er alleine aufgenommen hatte im Studio. Einfach, weil seine drei anderen Mitstreiter nicht mehr mit ihm Musik machen wollten.
Die kannten sich nicht mehr.
Richtig. Und 1980 hat er damit quasi wieder eine Phase beendet. Nämlich, wir hatten das in der letzten Folge, die Wings waren 1980 zwar live noch eine Band, aber im McCartneys Kopf schon beendet. Und deswegen gibt's McCartney 2, ein sehr interessantes Album, weil es ist Mr. McCartney zu Hause mit ein paar Synthesizern.
Zu Hause in der Farm in Schottland.
Richtig.
Mit den Tieren.
Und die erste Nummer ist eine Nummer, die auch noch von den Wings live gespielt worden ist. Aber zusätzlich auch eine Solo-Single war von Mr. McCartney. Und die Coming Up heißt. Ja. Da jetzt durch.
Ich muss da durch.
Jetzt kommt der, lass uns doch gerade den Refrain hören.
Herzlich willkommen in den 80ern.
Auch John Lennon fand diesen Song ziemlich gut, hat er gesagt. Das ist eine coole Nummer. Coming Up, lustigerweise, ich muss das verlinken, es gibt ein sehr schönes Video dazu. Und dieses Video hat zwei Darsteller, und zwar Paul McCartney und Linda McCartney. Aber es gibt ein riesengroßes Orchester, was man sieht. Dieses Orchester ist einfach zusammengestellt von den beiden. Sehr lustig, sehr, sehr lustig. Coming Up, das Video, na, was sag schon.
Ja, ich höre mir das mit großem Interesse an, was du sagst. Ich wollte nur noch kurz erzählen, man wollte ja mit den Wings auf große Japan-Tournee gehen. Und wir haben ja in der vorherigen Podcast-Folge erzählt, dass dummerweise Marihuana im Gepäck und so weiter, kennt man, Paul McCartney musste ins Gefängnis.
Ja.
Und ich hatte gesagt, das waren glaube ich 3-4 Tage. Nein, es waren insgesamt 10 Tage. Und in diesen 10 Tagen soll er sich nicht gewaschen haben übrigens.
Ui.
Das ist die Legende. Also er hat es da bretthart durchgezogen und gesagt, wenn ich schon in den japanischen Knast muss, Dann auch echt.
Und es waren die einzigen 10 Nächte, die er ohne Linda verbracht hat.
Oh.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, das ist sehr romantisch.
Das ist eine sehr romantische Geschichte, finde ich. Okay, Coming Up. Ich würde das ja nominieren. Das ist eine gute Nummer. Es ist eine.
Ja, es läutet ein bisschen die 80er Jahre ein.
Ja.
Ich sehe schon Tug of War und Stevie Wonder und Michael Jackson. Und da Coming steckt up. Schon in diesem Titel einiges von dem drin, was da in den 80ern auf uns zukommt.
Jetzt kommt eine Nummer, da musst du ganz hart sein.
Ja.
Oder muss jetzt ganz stark sein, Olli. Weil ich finde, das ist einer der größten McCartney-Songs überhaupt. Don't go jumping waterfalls. Wir machen leider kein Video. Gegenüber sitzt ein völlig zerstörter Mensch.
Ich würde am liebsten schreiend aus dem Produktionsstudio laufen, ehrlich.
Ich finde es eine großartige Nummer. Es ist ein bisschen wie...
Das komplette Gegenteil von dem, was ich an John Lennon so verehre. All dies konzentriert sich in diesem einen Titel von Sir Paul McCartney.
Waterfalls.
Wow.
Waterfalls.
Ist zu Ende?
Es ist,
Gott sei
es
Dank.
Ist noch nicht zu Ende, aber es ist, es wird von vielen als der größte McCartney-Song angesehen.
Von wem?
Von Rick Rubin zum Beispiel. Rick Rubin, es gibt gerade diese wunderbare Dokumentation, auf
dieser Megaproduzent.
Dieser Megaproduzent, genau, der sagt.
Mit dem Nikolausbart.
Richtig.
Ja.
Der sagt auch großartige Nummer, großartig modern.
Von das hat er nur gesagt, um sich bei Paul McCartney einzuschleimen.
Na, ich weiß es
Meinst
nicht.
Meinst du?
Ich weiß es nicht. Es gibt dieses Album, um es einfach mal wirklich klar zu machen, ist ein Synthesizer-Album.
Da wird schon schwierig, ne?
Der Mann war modern.
Oder er hat sich ein bisschen verlaufen, das kann natürlich auch sein. Hat die Orientierung verloren.
Der Song heißt Temporary Secretary. Gibt es in tausenden von House-Remixen. Ist in sämtlichen Diskotheken rauf und runter gespielt worden damals. Man hat gesagt, Mr. McCartney, welcome to the future. Jetzt kommt die Temporary Secretary. Ja, ich sehe, du bist auch sehr begeistert. Nee,
kann ich auch gar nichts mit anfangen, vor allem das Intro mit diesen Keyboards. Also da wäre ich, nach 5 Sekunden würde ich schon wegschalten, egal von wem das Ding ist.
Das ist natürlich auch so eine Frage. Ist es ein Beatles-Song? Also
nein. Schon bei der ersten Nummer, wo du gesagt hast, das ist der größte McCartney-Song aller Zeiten. Ich stelle mir vor, wenn er John Lennon diesen Titel vorgespielt hätte, die Reaktion von John Lennon.
So, aber wir haben auf jeden Fall auf dieser Platte haben wir einen Song drauf, der ist extrem Ringo-mäßig. Wir sind im Ringoland.
Wie heißt die Nummer?
Nobody Knows.
Nobody Knows.
Zugeben, ich höre Ringo singen.
Ist eine kindliche, verspielte Nummer und ich würde auch sagen, ja, wir haben uns so viele Gedanken gemacht um Ringo Starr und jetzt ist er wieder da mit einem Titel, der gut zu ihm passt.
Der gut zu ihm passt, ja, genau.
Definitiv.
Also, jetzt haben wir schon 2 Songs von Dings. Es ist sehr elektronisch, muss man ganz ehrlich sagen. Hier ist die Nummer Frozen Jab. Großartige Nummer, finde ich. Sehr modern.
Kann man mehrmals schreiend aus einem Produktionsstudio laufen? Ich glaube ja, oder?
Nee, einmal reicht. Natürlich, es ist ein Album von jemand, der sagt, Freunde, ich gehe jetzt meine eigenen Wege.
Ja, wir gehen der Trennung der Beatles entgegen, das muss man ganz deutlich sagen.
Naja, Trennung der zwanghaften
dem
Trennung.
Dem Ende der Beatles. Aber ich glaube, dieses Ende wäre auch gekommen ohne diese Attentate.
Das glaube ich auch.
Das haben wir ja schon beim letzten Album Guilty besprochen, dass man ganz, ganz deutlich spürt als Beatles-Fan, dass da langsam die Lichter wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgehen und dass einfach nicht mehr diese Kreativität da ist. Vielleicht auch nicht mehr der unbedingte Willen, was Großes zu veröffentlichen nach so vielen, vielen Jahren. Ne?
Das ist richtig, aber ich will jetzt mal gerade nochmal die Lanze brechen für dieses experimentelle Album. Ich gebe das zu von Mr. Paul McCartney. In Britannien, Großbritannien, Nummer 1. In den USA, Nummer 3. Das ist alles, was dir dazu einfällt.
Ja, das bringt der Name halt nun mal so mit sich. Ja, Paul McCartney, wenn er was veröffentlicht, dann ist oftmals so, zumindest in der Zeit, dass es halt. Und das noch oben drauf. Wobei die Nummer gefällt mir dann sogar noch am besten, ehrlich.
Das ist Wonderful Christmas Time. Das Interessante bei Wonderful Christmas Time finde ich, ich hatte das durchaus in Erwägung gezogen, um das bei den Musiklegenden als Weihnachtsfolge zu machen. Mhm. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es, ich weiß nicht, ich glaube, auf 100 Listen drauf ist, der furchtbarsten Weihnachtssongs.
Richtig.
Aber und du bist ja auch Radiokollege.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja sowieso gebeutelt, weil das Ding kommt alle Jahre wieder, wahnsinnig Sinne des Wortes. Und
interessanterweise verdient sich Paul McCartney jedes Jahr allein an den Tantiemen damit, für diesen Song.
Schon allein mit dieser einen
mit
Nummer
dieser dumm und dämlich
ist die Miete realisiert.
Ja, für mehrere Jahre und für mehrere Kinder.
Stephen Holden, ein Journalist für den Rolling Stone, verreißt vor allem die Einfachheit und die geringe Substanz der Platte, die nur auf Soundeffekten und simpler Popmusik basiert.
Ja, es gibt genau die anderen Kritiker, die sagen, der Mann war einfach ein Trendsetter, weil man muss ja sagen, die 80er wurden danach sehr elektronisch, Depeche Mode etc. Jetzt würde ich nicht so weit gehen und Paul McCartney als den Godfather des Elektropop hier zu stilisieren. Aber was an McCartney, wo man sich bei ihm wirklich drauf verlassen kann, ist, er hat so diesen Riecher für, da passiert gerade was und ich will dabei sein.
Moderne elektronische Musik.
Richtig. Mhm. Und mit dem Album war er dabei. Die Frage ist natürlich wirklich, also Coming Up, finde ich, kann man nehmen. Das kann man für ein Beatles-Album nehmen. Nobody Knows, finde ich, ist eigentlich eine wunderschöne Sache für Ringo. Damit hätten wir die Ringo Frage gelöst, die nämlich 1980 auch nicht gelöst wird durch ihn. Es gibt einfach kein Album von ihm. Wahrscheinlich war er besoffen oder verheult, weil er keiner mehr seine Platten kaufen wollte. Also insofern müssen wir was finden. Ich finde ja auch wirklich, dass das Waterfalls mit draufkommen muss.
Ich schreib's auf. Ja, ich stehe da ein bisschen abseits. Ja. Ich sehe das ja ein, aber wie gesagt, mein Ding ist es überhaupt nicht. Aber du hast es jetzt notiert, nominiert und schauen wir mal, wo wir am Ende landen.
Wir müssen noch mal kurz über George Harrison reden. George Harrison hat keine Veröffentlichung 1980, aber wir hatten das eben schon angekündigt, dass wir aus seinem 1979er Album was...
Das Klasse. Album heißt George Harrison und wir hatten gesagt, Love Comes to Everyone.
Und das, finde ich, können wir einfach durchwinken. Wir hatten das in der letzten Folge auch schon angespielt.
Gefällt mir. Ist natürlich im Vergleich zu Paul McCartney fast schon altmodisch, ne?
Das würde ich auch mal so sagen.
Fast schon altmodisch, fast schon. Im positiven Sinne. Herr McCartney, oder wie Sie gleich heißen.
Ich finde aber, ich hatte das auch schon gesagt, ich finde es eine schöne Nummer.
Also hiermit nominiert für das 10. Beatles-Album seit 1970.
Ja.
Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und wir waren live dabei. Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, also Love Comes to Everyone müssen wir, ich finde, ja, kann man durchaus nehmen. Ich hatte das in der letzten Folge schon des Öfteren gesagt. Sehr, sehr slick produziert. Jetzt kommen wir zu dem anderen Beatle.
John Lennon.
John Lennon. Und da haben wir das Album Double Fantasy.
Erschien im November. Ich glaube, am 17. November war es. Etwa 4 Wochen vor dem schrecklichen Attentat auf John Lennon, 8. Dezember 1980, 22.58 Uhr war es, vor dem Dakota Building, da hat John Lennon ja mit Yoko Ono gelebt. Er wurde vorgefahren von seinem Chauffeur und das sind so dann die tragischen Momente, wo man sich denkt, was steckt eigentlich dahinter, warum passieren solche Dinge? Normalerweise hat er sich immer links neben dem, also durch den Torbogen fahren lassen und ist sozusagen von hinten sozusagen ins Treppenhaus gegangen. Und dieses eine Mal hat John Lennon dem Chauffeur gesagt, nee, lassen Sie uns hier vorne direkt am Eingang raus. Und da wartete schon ein gewisser
Mark.
David Chapman. Und dann gab es eben die 6 Schüsse. John Lennon war nicht sofort tot, war noch bei Bewusstsein sogar, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Ende ist er verstorben. Und was auch eine ganz, ja, wie soll man es nennen, tragische Geschichte ist, dass es ein paar Stunden vor dem Attentat ein Zusammentreffen zwischen John Lennon und seinem Mörder gab.
Ja.
Mark David Chapman hat sich da nämlich das Plattencover signieren lassen von John Lennon und dieser Moment wurde eingefangen fotografisch von Paul Gorish,
ja,
der diesen Moment eingefangen hat und das ist das letzte Foto von John Lennon.
Alive.
Ja, ja. Alive, klar.
Ja, es ist furchtbar. Ich meine, McCartney hat das mal ziemlich gut zusammengefasst, indem er nämlich Mark David Chapman den Jerk of Jerks nennt. Da hat er einfach recht. Es würde auch quasi diesen Podcast jetzt hier sprengen, wenn wir uns über einen Psychopathen unterhalten. Mhm. Es ist einfach nur traurig, dass es passiert ist. All das, was danach passiert ist, ist eine Glorifizierung, zu Recht. Aber auch ich finde ja ganz ehrlich, dass da auch teilweise dann man nicht mehr drüber redet, dass Imagine zum Beispiel ein Song ist, der meiner Meinung nach, ich sagte das bereits schon mal, überbewertet ist.
Weil, dafür werden sie dich fertig machen.
Dafür werden sie mich fertig machen. Wir hatten das auch schon mal in der Folge. Mhm. Also wenn der Shitstorm kommt, es gibt ja auch Tee, Gebäck. Bin ein freundlicher Mensch.
Die Reaktion auf den Tod von John Lennon waren ja weltweit unfassbar. Die Leute sind ja zu Tausenden auf die Straße gegangen und haben Beatles Lieder gesungen, gespielt, geweint, sich in den Armen gefallen. Die Bilder, die man da sehen kann auf den alten Aufnahmen bei YouTube, sind schon beeindruckend. Wir haben gestern das auch eigentlich bekannte Video gesehen, wo Paul McCartney, kurz nachdem er davon erfahren hat, sich sozusagen plötzlich vor einer Crowd von Journalisten wiederfand, die ihn natürlich befragt haben zu dem, wie er das erfahren hat von John Lennon. Und du siehst da einen Paul McCartney, der kreideweiß ist, völlig kurz angebunden ist, also scheinbar abwesend, gar nicht interessiert an den Fragen, die ihm gestellt werden. Und zum Schluss sagt er diesen in Anführungsstrichen berühmten Satz: Es ist ganz schön nervig, was? Das wurde natürlich von vielen Journalisten natürlich auch am Ende falsch interpretiert. Ich glaube einfach, dass Paul McCartney da in dem Moment gar nicht bei sich war.
Nein, das war an diesem Tag ist er ins Studio gegangen und wie er auch in dem Interview sagte, hat sich einige Aufnahmen angehört. Ich glaube, der Typ hat sich einfach nur abgelenkt. Es gibt die andere Geschichte von Linda. Linda hat morgens die Kinder in die Schule gebracht. Mhm. Ein Satz, den man sich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen muss. Linda hat die Kinder in die Schule gebracht, während Paul zu Hause war und das Frühstück gemacht hat.
Ja, ganz normales Leben. Ja.
Genau, das ganz normale Leben. In der Zwischenzeit hat er diesen Anruf bekommen, dass sein Freund John tot war. Linda ist zurückgekommen, Paul McCartney saß in der Küche, weiß wie die Wand und sie sagte nur, was ist passiert, weil er war nicht ansprechbar und insofern, dieses Interview war einfach auch unfair. Also wie kann man jemand in so einer Situation auch solche schwachsinnigen Fragen stellen. Wer hat sie angerufen?
Genau.
Und also das war.
Ich glaube, Paul McCartney wollte ursprünglich eigentlich ganz schnell in seinen Wagen steigen, aber er war halt umringt von Journalisten und kam da aus der Nummer nicht mehr
raus. Und der ist halt freundlich und gibt dann doch Antworten. Mhm. Und das so hoch zu bewerten, finde ich völlig schwachsinnig.
Hinzu kam, dass er noch Kaugummi kauen, das machte natürlich auch keinen guten Eindruck. Also eine unschöne Geschichte und der Tod von John Lennon. Ich glaube, in dem Moment ist ihm auch klar geworden, dass John Lennon nicht nur ein Freund war, ein Musikerkollege, sondern am Ende sowas wie die hatten ein brüderliches Verhältnis zueinander.
Sie sind einfach,
das ist ganz klar.
Ja. Und die Geschichte, die zusammen hatten, die kann man wahrscheinlich auch, also ich finde es auch wirklich anmaßend, sich jetzt aufgrund eines Satzes herauszunehmen, zu sagen, Mensch, der hat aber falsch reagiert, weil
es hat ja am Ende lange gedauert, bis Paul McCartney sich dann auch in Interviews zu dieser Geschichte geäußert hat, grundsätzlich zu dem Tod von John Lennon. Da war er eigentlich immer relativ zurückhaltend und das zeigt einfach nur, was das was für eine intime Erfahrung das war. Dieser Tod von John Lennon natürlich im Negativen. Deswegen ist er damit nicht jetzt in den Interviews hausieren gegangen, sondern hat, wie gesagt, lange Jahre gewartet, sich da zu äußern.
Und das erste quasi musikalische.
Ja.
Das Ding ist, ich muss echt heulen.
Ja.
Das ist so ein geiler Song.
Ja. Ich habe das ja auch live erlebt.
Ja.
Und wenn du dann halt auf den riesigen Videoleinwänden halt die entsprechenden Bilder siehst, das ist schon extrem emotional.
Das ist der Song Here Today vom Album Tug of War. Von 1982. Mhm. Da sagt er einfach, wenn du hier wärst jetzt, also er stellt sich einfach vor, sein Freund John wäre noch da. Finde ich eine sehr adäquate Lösung, um zu sagen, okay, ihr könnt mich in Interviews fragen, was ihr wollt, das ist das, was ich wirklich denke. Mhm. Und am Schluss sagt er, I really loved you. Und ich merke, wie emotional ich dann werde. Also weil es ist einfach,
Diese distanzierte Reaktion, das war ja so eine distanzierte Reaktion, die hat er auch übrigens gezeigt, als seine Mutter ist ja auch relativ früh verstorben und dann kam er irgendwie nachmittags nach Hause, hat man ihm das gesagt und hat irgendwas was völlig Belangloses gesagt, so wie nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss erstmal das und jenes machen. Ja, aber dahinter steht ja auch eben der Ausdruck der Verzweiflung. Und da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis, ne?
wie jemand mit solchen Gefühlen umgeht, ist jemands Privatsache und das ist nicht zu bewerten, finde ich.
Kommen wir zum Album Double Fantasy von John. Wie gesagt, am 17. November veröffentlicht.
Ich habe es am 18. gekauft.
Du hast es am 18. gekauft. Ich habe es auch gekauft. Ich glaube nicht so früh wie du. Aber ja, das Album 4 Wochen vor seinem Tod etwa, das ist natürlich ja auch an Tragik eigentlich nicht zu überbieten. Was die Verkaufszahlen des Albums anbelangt, sind die natürlich durch die Decke geschossen.
Absolut.
Das muss man schon sagen.
Und wir fangen einfach mal an, ne?
Ja, für mich Just Like Starting Over.
Klar.
Natürlich absolut gesetzte Nummer. Eine der schönsten und besten Nummern von John Lennon. Together is so precious. Together we have grown. Wurde Nummer 1.
Klar.
Ja.
We have grown. Was ich ganz lustig finde, ist diese Geschichte mit dieser kleinen Gebetsglocke am Anfang. Da zitiert er sich quasi selber. Ich erinnere mal kurz an einen anderen Song. Wir hören aber zuerst mal hier den, jetzt geht's ja richtig los.
Die Rock'n'Roll-Röhre kommt jetzt. Ah, da ist sie.
Großartige Nummer.
So, Herr McCartney singt man.
Okay, das ist Starting Over.
Mehr Nummer 1 geht nicht, sage ich mal an der Stelle.
Aber diese kleine Gebetsglocke, ne?
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Was ist ein Zitat? Erinnerst du dich?
Nee.
Das ist der Anfang von seinem Album Plastic Ono Band. Ach,
da
und das ist
was.
Mother. Und das hat er ganz bewusst gemacht. Quasi auch die Entwicklung. 10 Jahre später steht er da und braucht nicht mehr diese großen Glocken, sondern es reicht ihm so eine kleine tibetanische Gebetsglocke. Aber er läutet seinen ersten Song auf dem Album, was 10 Jahre später rauskommt, läutet er wieder ein mit einer Glocke. Das finde ich ist,
schöne Geschichte.
Das ist super. Das ist so, ach, da wird mein Herz gerade warm und ich denke so, John, du warst schon ein Guter. Hörst du es?
Ja, du bist langsam, wirst du auch zum echten Beatles-Fan und verabschiedest dich so langsam aber sicher von Sir Paul McCartney. Das
überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich hätte mir damals einen CD-Player gewünscht. Es gab den aber einfach noch nicht, weil ein großes Problem von Double Fantasy war das. Wobei, das ist nicht fair. Aber es muss erwähnt werden, es ist nicht ein John Lennon Album, sondern es ist ein John Lennon und Yoko Ono Album und es gibt einen Song von John Lennon, einen Song von Yoko Ono.
Lass mich raten, das ist Yoko Ono.
Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man mal so diese ganze Yoko-Bashing-Nummer wegnimmt und sich die Songs wirklich mal anhört von Double Fantasy, die sind nicht schlecht. Sie ist die modernere, definitiv als John. Aber du willst noch andere Songs nominieren.
Na, ich finde es im Grunde genommen von John Lennon auch so, wie soll ich sagen, also einfach die Liebe muss so wirklich so groß gewesen sein zwischen den beiden, dass er sagt, pass auf, wir machen ein Album, ein Titel von mir, ein Titel von dir, ein Titel von mir, ein Titel von dir.
Weißt du, wie es in Wirklichkeit war?
Nein.
In Wirklichkeit war es so, dass sie gesagt hat, okay John, du darfst jetzt wieder ins Studio, aber nur, wenn ich einen, das ist jetzt ganz mieses MeToo-Scheiß-Bashing. Ich glaube, du hast einfach recht. Die Liebe von den beiden war so groß.
Ja.
dass es überhaupt keine Frage gab, dass sie das zusammen
machen. Nummer, die ich wahnsinnig gerne mag, ist Woman.
Woman. Oh, eine Nummer, die ich ganz gerne mag, ist Woman.
Ja. Hammer.
Woman, I can hardly express.
Weißt du, das Schlimme ist, also es klingt jetzt total cheesy und wir sind zwei Radiotypen und Radiotypen wüssten sowas auch künstlich zu machen, aber mir strehen wirklich die Tränen in den Augen, ja, weil ich irgendwie denke, scheiße. Gibt es übrigens eine Folge bei den Musiklegenden, also diesem anderen Podcast, den dieser Mensch da macht. Ich habe da gefragt, könnt ihr euch daran erinnern, wo ihr wart, als John Lennon umgebracht worden ist? Was ist deine Story?
Das ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, ich habe es tatsächlich erfahren im Supermarkt, als ich die Schlagzeilen gesehen habe in der Zeitung.
Mhm.
Vorher hatte mich diese Information gar nicht erreicht. Und ich sehe halt die Zeitung und sehe da ein großes Foto von John Lennon und dann war es klar.
Ich war schon in der Oberstufe. Mhm. Meine Mutter hat mich morgens geweckt in ihrem rheinischen Gemüt. Mhm. Und ich werde es nie vergessen. Ich hatte ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Wahrscheinlich lag es auch da dran. Weil sie reißt die Rollläden rauf und sagt, weißt du, wer diese Nacht erschossen worden ist?
Du tust mir so leid.
Es war schrecklich. Es war ganz schrecklich. Mhm. Was haben wir noch für einen Song?
Wir haben noch Watching the Wheels.
Hm.
Davon bist du nicht ganz so überzeugt. Ich finde den Text einfach auch unheimlich charmant, wo er ja damit konfrontiert wird von den Anzugträgern. Warum verschwendest du deine Zeit und sitzt den ganzen Tag nur doof rum und guckst Löcher in die Wand?
Ja. Also ich finde...
Und das ist ein Plädoyer für die Langsamkeit. Ja. Also, dass man nicht wahnsinnig wird auf der Suche nach irgendwas im Leben, sondern dass man sich einfach mal im Grunde genommen, wenn man das in den Alltag überträgt, einfach mal 10 Minuten Zeit nimmt und einfach mal nichts tut.
Ich kann es also unterschreiben, was du da sagst. Es wird mir nur immer klarer, dass mir Texte, wenn sie gut sind, finde ich sie toll. Aber es ist für mich kein Grund, einen Song deswegen gut zu finden. Ich finde den Song einfach so ein bisschen langweilig. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja, ich glaube, bei vielen Künstlern verhält sich das umgekehrt. Ich glaube, dass vielen Künstlern der Text wahnsinnig wichtig ist. Die Melodie kommt oft von alleine, die Instrumentalisierung und so weiter. Aber in dem Text steckt halt in der Regel auch viel von dem Künstler selbst. Und hier bei John Lennon, klar, wenn man weiß, diese 5 Jahre, die er sich zurückgezogen hat, ja, das passt alles zusammen. Ja, das passt, das ist richtig gut, das ist richtig stark.
Ich habe nichts gegen den Song, das will ich damit nicht sagen. Ich finde ihn einfach nur vom Album her, finde ich ihn nicht den stärksten, definitiv nicht. Aber du bist der...
Ich würde ihn nominieren auf jeden Fall.
Ja. Watching the Wheels. Jetzt kommt der Refrain, den wollen wir noch hören. Es gibt, das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht hier rein, aber weil du eben gesagt hast, dass es Künstlern oft so wichtig ist, es gibt einen schönen Interviewton, den ich mal bei einer Folge von Herbert Grönemeyer eingespielt habe, der gesagt hat, das ist total interessant. Alle Leute sagen immer, boah, der Text ist so intensiv und so. Ja. Texte sind für mich total, es ist einfach nur ein Stilmittel. Mhm. Und ich wähle die Worte, weil sie gut klingen und nicht, weil sie eine Bedeutung haben. Insofern glaube ich, manche Künstler finden das nämlich gar nicht, dass sie einfach so denken, naja, es ist halt einfach eins der, genauso gut wie ich ein gutes Gitarrenlick spiele, habe ich halt auch ein gutes Wording dabei.
Am Ende ist es wahrscheinlich die Kombination aus beidem. Also der Text, ein guter, starker Text, Lucy in the Sky with Diamonds, Strawberry Fields Forever, das sind starke Texte in Verbindung mit unheimlich starken Melodien, das macht dann halt eine richtig große Nummer.
Ich finde es aber interessant, da sind wir einfach völlig unterschiedlich. Mhm. Also wenn bei dir ein Text, das war schon öfter die Diskussion hier, der Text ist gut, deswegen ist der Song gut.
Ich habe auch oft Texte zitiert, versucht ins Deutsche zu übersetzen und das hättest du jetzt gar nicht gemacht.
Nee, hätte ich überhaupt nicht. Nee.
Ein Frevel.
Okay, wir haben Just Like Starting Over, Woman, I'm Watching the Wheels. Das sind drei Songs. Ich finde ja durchaus, es gibt noch mehr.
Schlägst du noch einen vor?
Ich würde noch einen vorschlagen.
Welchen?
cool. I'm losing you. Und also der Text ist okay, aber ich finde die Musik großartig. Also
ich bin halt immer wieder so gecasht von der Stimme von John Lennon.
Ja, ja. Aber auch die Produktion ist, ey, hallo?
Mhm. Fett, ja. Richtig fett.
Was ich total faszinierend finde, ist, dass der Mann einfach nach 5 Jahren zurückkommt. Das letzte, was er gemacht hat, war ein Rock'n'Roll-Album, was soundlich, das hatten wir ja festgestellt, so ein bisschen dünne war. Mhm. Er hat sich halt so an die Originale angelehnt. Und dann kommt er mit so einem Album, was auch zeigt, ja, er hat Brot gebacken, ja,
er hatte alles im Kopf.
Er hat es gehört. Er hat es einfach richtig.
Und die Produktivität in diesen 5 Jahren war ja auch enorm. Ja. Da haben wir ja auch schon des Öfteren jetzt drüber gesprochen, dass er da ein Füllhorn von Titelfragmenten im Kopf hatte, teilweise eingespielt, hatte ganz normal auf dem Klavier Gitarre aufgenommen im Kassettenrekorder und wie gesagt, er hatte das alles vor Augen oder genauer gesagt im Ohr.
Richtig.
Und das hört man auch.
Also den würde ich auch gerne noch nominieren. Der Rest, ja, es gibt...
Man kann ja eigentlich sagen, das war ein Riesen-Comeback von John Lennon. 4 Wochen vor seinem Tod, also das ist schon irgendwie
ist schon ziemlich heftig.
Eine Ironie des Schicksals.
Aber
ja.
Wir wollen jetzt auch mal hier jetzt mal...
Oh, Yoko.
Hier heißt es dann nur Dear Yoko, aber auch der Song ist drauf. Das ist wie auf Imagine.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Titel eigentlich ganz gut.
Weil der musikalisch ist ja schon okay, aber es ist so die Nummer, wo ich irgendwie denke, ja, John, wir wissen es.
Er war ihr komplett verfallen, glaube ich.
Aber ich finde es wirklich auch fast so ein bisschen, wo ich so denke, okay, es gibt schon ganz viele Songs von ihr auf dem Album. Warum musst du jetzt auch noch diesen einen Song machen? Was ich relativ süß finde, ist dieses wunderschöne Lied für seinen Sohn Sean. Da kommt nochmal das Glöckchen. Dieses Beautiful Boy.
Beautiful Boy, ja.
Schöne Nummer. Ich finde, werden wir auch mal nominieren.
Definitiv.
Weil das ist auch eine Nummer, wo ich irgendwie denke, das ist so dieser John Lennon-Moment, den ich einfach total cool finde. Dieses neue Mannbild.
Sich und selbst zurücknehmen und eben nicht auf die Karriere schauen, nicht ständig auf Tournee zu sein, sondern zu sagen, ich will sehen, wie mein Sohn aufwächst, war eher ungewöhnlich für die Zeit.
Richtig. Ja. Und Beautiful Boy ist auch nicht der Song, wo er sagt, du, ich bin total stolz auf dich, weil du hast jetzt gerade das Unternehmen gegründet, sondern er sagt einfach, du bist ein wunderschöner Junge. Und das von einem Vater, das finde ich 1980 echt eine Nummer, wo ich sage,
wow.
Das ist cool. Das ist ein Statement. Ja. Das ist ein sehr cooles Statement. So. Jetzt reicht's aber hier.
Gibt natürlich noch ein paar Zahlen im Anschluss.
Ja, das ist okay, aber jetzt.
Double Fantasy, ja. Den Grammy erhalten 82. 87 wurde John Lennon in die Songwriter Hall of Fame aufgenommen, später in die Rock'n'Roll Hall of Fame und so weiter und so fort. Grammys hier, Grammys da, Oscar mit den Beatles, also Auszeichnungen. Die Liste, das würde eine Stunde dauern, bis man die einmal vorgelesen hätte.
Ja. Diese Rock'n'Roll Hall of Fame Geschichte habe ich erzählt in der Folge schon vorher. Das war der Moment, wo Yoko Ono das Tape übergeben hat von Free as a Bird. Und daraus wurde dann letztendlich die Nummer dann bei der Anthology. Das war das erste Mal, dass Paul McCartney überhaupt von der Existenz dieses Songs
erfahren hat.
Mhm. Genau. Ja, das ist irgendwie, es ist fast schade, dass wir hätten das vorher planen sollen, weil ich merke gerade, ich bin total traurig. Das ist unsere letzte Folge von diesem Podcast.
Ja, aber diese Geschichte macht halt auch traurig, ja. Da dem kann man sich kaum entziehen, war jetzt für mich als Radiomacher war ja auch ein großes Thema am 8. Dezember und ja, wenn du dann die Geschichten erzählst, das trifft dich jedes Jahr wieder und man muss die Geschichte auch jedes Jahr neu wieder erzählen für viele, die die Geschichte nicht so gut kennen und ja, es läuft einem halt immer wieder ein kalter Schauer den Rücken runter und man denkt einfach nur, Ja, warum, ne?
Warum, 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 warum? Wir werden keine Antwort darauf finden. Wir wollen auch gar keine Antwort darauf finden. Wir wollen eigentlich nur ein gutes Album machen. Es ist ein dünnes Album.
Relativ dünn, ja.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nummern.
Na, so dünn auch nicht.
So dünn auch nicht. Es geht. Ich lese mal vor.
Ja.
Coming Up. Mhm. Paul McCartney. Nobody Knows auf Paul McCartney. Ich finde, das ist eine Ringo-Nummer.
Mhm. Das ist sehr verspielt, sehr lustig.
Das ist einfach lustig. Waterfalls prügel ich durch. Du kommst hier nicht aus dem Studio
raus. Eine der besten Nummern, sagt man, von Paul McCartney.
Ich hab den Ton, ich hab ihn, ich hab ihn. Olli Peral sagt zu Waterfalls.
Wasser. Ich kann es nicht so nachvollziehen, aber am Ende darf Musik ja auch Geschmackssache sein.
Richtig, genau. Und es ist ein, es, ich finde, wir machen ja ein Beatles-Album und auf einem Beatles-Album sind halt auch Paul McCartney-Songs drauf, die du nicht gut findest. Mhm, und wo andere Leute halt sagen, ja, es ist aber ein Paul McCartney-Song. Mhm. Love Comes to Everyone, eine schöne, nette Nummer von George Harrison, finde ich, ist in Ordnung. Ja. Dann kommen die starken Lennon-Songs Just Like Starting Over, Woman, I'm Watching the Wheels, I'm Losing You und Beautiful Boy.
Boah.
Fünf Stück. Mhm. Ja, du hast, 1980 ist dein Jahr.
Ja, jetzt müssen wir die Dinger verteilen und ein richtig schickes Album draus machen.
Richtig. Dann sag mal, was ist deine Nummer eins? Womit starten wir? Ich würde mit I'm Watching the Wheels.
Mhm. Ja.
Mit der Watching Glocke, mit der Glocke.
Around. Das passt schon als Auftakt.
Ja.
Mhm. Gute Idee.
Ich würde... Das hat er, glaube ich, auch so, wie ist es auch auf Double Fantasy, Beautiful Boy, da ist ja nochmal diese Glocke.
Mhm, als zweiten Titel?
Als Opener von der zweiten Seite, okay. Also als Nummer 6 würde ich das machen. So, dann haben wir schon mal da zwei Songs. I'm Watching the Wheels, danach muss dann ein McCartney-Song kommen.
Definitiv.
Coming Up. Danach muss ein George Harrison-Song kommen. Love Comes to Everyone.
Ich weiß schon, wo Waterfalls kommt. Der Philosophie von Paul McCartney entsprechend, was die Dramaturgie eines Live-Konzertes angeht, hat er immer in einem W gedacht, dass man halt richtig stark anfängt, dann so ein bisschen nachlässt, sich wieder hocharbeitet und so weiter. Waterfalls ist sozusagen oben auf dem rechten Schenkel des Ws.
Das heißt, es ist die 9. Nummer.
Es ist die letzte Beatles-Nummer auf einem Beatles-Album. Wow. Wenn das kein Statement ist.
Eins, okay. Also, wir haben als erste Nummer Just Like Starting Over, als zweite Nummer Coming Up, als dritte Nummer Love Comes to Everyone, als vierte Nummer müssen wir Nobody Knows machen von Ringo.
Mhm. Okay.
Dann ist Ringo auch da und jetzt kommt's und jetzt geht es eigentlich nur noch um die. Letztendlich haben wir jetzt Nummer 6 ist Beautiful Boy. Wie ist es denn mit Woman als fünfter Song? Damit geht die erste Seite zu Ende.
Hört sich gut an.
Nicht großartig. Ja. Das heißt, 6 ist dann Beautiful Boy. Und dann haben wir noch I'm Watching the Wheels und I'm Losing You. Mhm. Da bin ich relativ, welches zuerst?
I'm Losing You.
7. Mhm. Watching the Wheels, Nummer 8.
Also, 9.
Ich sag nochmal. 1, Just Like Starting Over. 2, Coming Up. 3, Love Comes to Everyone. 4, Nobody Knows. 5, Woman. Seite 2, Beautiful Boy. Danach I'm Losing You. Danach I'm Watching the Wheels. Und als 9. Song Waterfalls. Ist ein interessantes Album.
Ein sehr interessantes Album. Läutet gleichzeitig das Ende der 70er Jahre ein.
Das ist richtig. Und Coming Up ist schon 80er richtig weit vorne.
Und ist ein melancholisches Ende der Beatles, würde ich mal sagen.
Wie nennen wir dieses Album?
Mir geht gerade eine Idee durch den Kopf. Ja. Irgendwas mit, ich habe ja gesagt, die Beatles waren immer eine Band, die nach vorne geschaut haben. Irgendwas mit See You. See you again.
Moment, nicht see you again, sondern dann nehmen wir ein Zitat aus der Dokumentation.
Get back.
Get Back.
Aus dem Film Get Back.
Richtig, wo George Harrison am Ende des ersten Teils sagt er, see you in the clubs.
Wo er abgehauen ist und gesagt hat, ich bin raus aus der Nummer hier, ich steige aus, see you in the clubs.
Finde ich einen geilen Titel.
See you in the clubs.
Das 1980er Album der Beatles.
Boom.
Jetzt mal rein dramatisch gesehen. Also ich weiß, es ist jetzt eigentlich ein No-Go, was ich gerade tue, aber es ist adäquat. Die Beatles werden nicht beendet, weil irgendjemand sich gestritten hat, sondern weil einer umgebracht wird.
Das ist schon ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Wir haben das 10. Album.
Wir haben das 10. Album. Wir haben eine unglaubliche Reise hinter uns. Mit vielen Entdeckungen, mit vielen Überraschungen, mit vielen, vielen Aha-Effekten. Nicht nur, was die Titel angehen, die wir entdeckt haben, sondern auch, was die Lebensgeschichten angehen der einzelnen Beatles. Und eine unglaubliche Reise durch die Welt der Beatlemania in dem Paralleluniversum.
Richtig. Und wir haben 10 Alben geschafft. Es gibt 10 Playlists. Es gibt viel zu lernen, wenn man sich nicht so ganz mit den Solo-Platten beschäftigt hat. Ich finde auch, das haben wir auch zwischendurch immer wieder klar gemacht, es gibt das ein oder andere Album, was es definitiv lohnt, sich nochmal anzuhören. Mhm. Ich möchte nochmal auf das Album 33 and a Third von George Harrison kommen. Ich oute mich hier als großer George Harrison-Fan, stimmt eigentlich gar nicht, aber das ist wirklich ein großartiges Album,
weil es so innovativ klang.
Das klang einfach so innovativ und es sind geile Songs drauf. Es ist letztendlich das Album, dessen Besprechung ich gelesen habe und gedacht habe, irgendwie müsste man das mal machen. Mhm. Die Beatles-Alben, die 10 Beatles-Alben aus den Solo-Platten zusammenstellen.
Fanden wir damals einen unheimlich charmanten Gedanken, den wir dann eben umgesetzt haben in diesem Beatles Podcast.
Richtig.
Und es hat einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch wir haben viele neue Dinge eben entdeckt. Das ist auch das Schöne an dieser Arbeit gewesen.
Und wir wollen nicht aufhören ohne das hier.
Ah, unser Beatles Quiz, natürlich. Richtig. Die letzte Runde. Unsere Beatles Fragekarten, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe.
Von deiner lieben Frau.
Von meiner lieben Frau. Die lagen lange ungenutzt im Schrank und haben dann ihre Daseinsberechtigung gefunden mit unserem Podcast. Und ich habe eine Frage. Ich glaube, die kannst du vielleicht nicht beantworten.
Das ist gut.
Unter dem Titel.
Jetzt zieh die Brille an.
Darf doch nicht wahr sein. Wie hieß der Titel noch von John Lennon, wo es um das Älterwerden
genau,
geht?
Genau, Watch and Learn. Nein, wie hieß der denn nochmal? Grow Old With Me.
Grow Old With Me, ja, wo er über die Vorzüge des Älterwerdens gesungen hat.
40, ja.
Ich verstehe es nicht. Unter dem Titel Gestern noch coverte ein deutscher Künstler 1965 den Song Yesterday. Welcher war das?
Ich weiß es leider. Ich könnte es dir sogar sagen, singen. Und zwar gestern noch, das ist Yesterday. Jetzt sag mir, wer der Künstler war.
Ja, das musst du natürlich wissen. Dass der jetzt gecovert wurde, okay. Auf Deutsch, okay.
Das ist einer, ich weiß es nicht mehr.
Also, übersetzt wurde es, gestern noch war die Welt für mich so wunderschön und ich glaubte, dieser Augenblick von großem Glück kennt nie Vergehen, ne so.
Mhm.
Das ist gesungen worden von Knut Kiesewetter.
Der war's.
Ein Jazz-Posaunist, Gitarrist und Produzent.
Richtig. Und der hat, ist furchtbar. Ich habe das mal gehört, es ist furchtbar, es ist einfach nur furchtbar.
Herr Kiesewetter, das werden wir Ihnen nie verzeihen.
Herr Kiesewetter, Sie können sich auch gerne melden. Ich habe eine Frage, das ist Servicecharakter. Ich kenne die Antwort nicht, aber ich finde, es ist ein Servicecharakter für Menschen, die 10 Folgen jetzt gehört haben, ist das eine interessante Information. Denn wo befindet sich das kleinste Beatles-Museum der Welt?
Boah.
Und es ist in Deutschland. Es sind nur 3 deutsche Städten.
Wahrscheinlich auf der Reeperbahn, ne?
Es gibt die Möglichkeit, wir wollen, ne? Also normalerweise ist das Quiz so, dass es 3 Antwortmöglichkeiten gibt. Halle an der Saale, Siegen oder Hamburg?
Hamburg.
Nee. Harald Krämer aus Siegen in Nordrhein-Westfalen steht mit seinen beiden 27 Quadratmeter großen Privaträumen, die er mit zahlreichen Beatles-Devotionalien bestückt hat, als kleinstes öffentlich zugängliches Beatles-Museum der Welt im Guinness-Buch der Rekorde. Also, Wahnsinn. Wir fahren jetzt alle nach Siegen. Treffen uns dort und erzählen uns, wie wir die 10 Folgen gefunden haben. Wobei es sind ja 11 Folgen geworden. Es waren 11 Jahre. Feedback haben wir total gerne, zum Beispiel unter kontakt@podcast-monkey.com.
Es ist alles gesagt. Viel Spaß mit den Playlists. Es war uns eine Ehre,
richtig,
euch allen die Welt der Beatles noch ein bisschen näher zu bringen und auch anders rüberzubringen, als man das vielleicht gewohnt ist. Und ja.
Ich sag mal so, Herr Peral, das hat Spaß gemacht. Da könnten noch einige andere Projekte hier folgen, oder?
Davon gehen wir mal aus.
Davon gehen wir aus. Bis dann.
Tschüss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.